Ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe des Österreich-Magazins bei Kontrafunk begrüßen zu dürfen. In Österreich sind Slap-Klagen das große Thema. Vor allem konservative Menschen werden mit solchen eingedeckt. Der Rechtsanwalt Michael Schilchecker erklärt dieses Phänomen und gibt Ratschläge, wie man solchen Klagen entgehen kann. Die Polizeigewerkschafterin Irene Eisenhut ist empört. Im Zuge der Budgeteinsparungen wird auch bei der Polizei immer mehr gekürzt und das, obwohl die Gewaltkriminalität den höchsten Stand seit 25 Jahren erreicht hat. Zudem wird der Dienst immer mehr mit bürokratischen Auflagen überlastet und wenn Polizisten einen Rechtsbrecher nur mit Waffengewalt stoppen können, werden sie vom Dienstgeber, dem Staat, mit den Rechtsfolgen alleine gelassen. Der Migrationsexperte Evgeny Dönmez schlägt Alarm. 50% der Migranten schaffen die Integrationsprüfungen nicht. Viele weigern sich auch, an den Integrationskursen teilzunehmen. So entstehen Parallelgesellschaften, die sich niemals in Kultur und Gesellschaft des Aufnahmeland integrieren werden. Und der Politiker Chris Weber berichtet über eine Häufung von Gewaltverbrechen in Innsbruck. Ein Messerangriff im Freibad war der letzte Höhepunkt einer Gewaltwelle. Gleichzeitig häufen sich woke Absurditäten. So hat ein Gymnasium tatsächlich das Maturafach Feminismus eingeführt. Die Abtreibungsangebote werden ausgeweitet, die Drogenkriminalität explodiert und die Probleme der Massenmigration werden gravierender. Es gibt in den letzten Jahren einen Wildwuchs an Slap-Klagen, man kann das als Einschüchterungsklagen vielleicht übersetzen, gegen Andersdenkende, aber es gibt auch Massenklagen, wo sogar die Vermutung der persönlichen Bereicherung im Raum steht. Es kursieren Hunderte, wenn nicht Tausende Anwaltschreiben, die hohe Forderungen in den Raum stellen und noch höhere Kosten im Fall einer Klage androhen. Ein gewiefter politischer Aktivist versucht gerade in Österreich auf Basis von scheinbaren Nichtigkeiten wie Likes auf Facebook ein großes Geschäft zu machen. Wir haben bereits eine Entscheidung des OGH zum Thema in diesem Magazin diskutiert. Nun folgt eine ähnliche Entscheidung vor dem Oberlandesgericht. Dazu begrüße ich einen exzellenten Rechtsanwalt, unter anderem spezialisiert in Medienrecht in unserer Sendung, Herrn Dr. Michael Schilchecker. Der journalistischen Vollständigkeit halber, Herr Schilchecker ist auch Abgeordneter zum Nationalrat für die FPÖ. Schönen guten Tag, Herr Schilchecker.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Eigentlich sind juristische Aktivitäten wie Massenabmahnungen, wie man sie aus Deutschland kennt, in Österreich verpönt. Ist dieses Geschäftsmodell wegen Likes auf Facebook abzumahnen und zu klagen jetzt endgültig nach diesem Entscheid des Oberlandesgerichts vom Tisch oder wird das weitergehen?
Leider nicht. Aus meiner Sicht wird das weitergehen. Woran liegt das? Einerseits, weil ja der Oberste Gerichtshof und auch das Oberlandesgericht nun in diesen Entscheidungen selbst betont haben, es kommt immer auf den Einzelfall an. Also es kann sogar Umstände geben, wo ein einfaches Like dann als, wenn man so will, Beitragstäterschaft zu einer Beleidigung oder einer üblen Nachrede gewertet wird und das dann sehr wohl zu rechtlichen Konsequenzen führen kann. Es muss ja dann womöglich nicht nur eine strafrechtliche Konsequenz sein, es kann ja auch sein, dass ein Zivilgericht zu dem Schluss kommt, eine Unterlassungserklärung ist hier notwendig und man wird ja dann kostenersatzpflichtig. Das ist ja immer das große Problem. Nicht so sehr die eigentliche Strafe und die Strafhöhe, das mögen vielleicht einige hunderte Euro sein, sondern der dann verpflichtend zu leistende Kostenersatz an den abmahnenden und gegnerischen Anwalt, wenn man so will, das dann gleich einmal mehrere tausende Euro ausmacht, im besten Fall. Also mir sind auch Fälle bekannt, da hatte dann jemand, der einfach nur ein einfaches Posting geteilt hatte, also das gar nicht einmal selbst entworfen hat und selbst der Urheber war einer Äußerung, der hatte das einfach nur geteilt und der musste dann insgesamt nach dem Ende aller Verfahren insgesamt 15.000 Euro bezahlen. Also da kommt schon etwas zusammen.
Wir haben das Thema ja schon mal in dieser Sendung gehabt und sind jetzt noch einmal auf das Thema zurückgekommen, weil von diesen Unterlassungserklärungen und Klagen überproportional viele Menschen vor einem konservativen Lager betroffen sind. Und die stellen sich jetzt alle die Frage, wo endet denn konkret die von der Verfassung garantierten Meinungsfreiheit? Oder um es anders zu formulieren, wie muss man sich in den sozialen Medien äußern, um einigermaßen safe zu sein?
Das Grundproblem ist hier, dass man hier als einfacher Nutzer, um sich rechtssicher in Social Media bewegen zu können, so professionell agieren muss wie ein ausgebildeter Journalist oder ein ausgebildeter Medienjurist, obwohl man das selber gar nicht ist. Und hier liegt schon mal das Grundproblem, weil man selber oft gar nicht erkennen kann, ob etwas beispielsweise eine üble Nachrede ist, also ob etwas eine unwahre Tatsachenbehauptung in Bezug auf eine andere Person in sich birgt. Ja? Das zweite Phänomen sind natürlich Beleidigungen. Und nur weil 100 andere User straffrei jemanden auf Social Media beleidigen durften, heißt das eben nicht, dass ich nicht dennoch dafür bestraft werden kann. Viele User fühlen sich einfach sicher durch den Umgangston, der einfach auf Social Media oft gepflegt wird und dann annehmen, dass das sozusagen erlaubt wäre und sind dann natürlich ganz überrascht, dass dann doch sich die betroffene Person sich womöglich dagegen wehrt. Und ein drittes Thema wollte ich auch noch kurz ansprechen. Es gibt so etwas wie einen geschützten höchstpersönlichen Lebensbereich, der wieder auch nicht betroffen sein darf von der eigenen Berichterstattung und da kann es gefährlich sein, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Beitrag teile, in dem über die Scheidung eines Prominenten berichtet wird und zwar wo da Details ausgepackt werden, dann kann es auch so sein, dass diese betroffene Person sich wehrt, also derjenige, über den berichtet wurde und das dann entsprechend abmahnt. Und da kennen Sie dann die Fälle, wo dann einzelne Pensionisten natürlich zu Recht darauf hinweisen, ich habe doch nur einen Zeitungsartikel geteilt und es tut mir sehr leid, dass ich das gemacht habe und die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, die aber dann letztlich doch um mehrere tausende Euro erleichtert werden.
Genau auf diese Pensionisten wollte ich hinaus. Es sind ja oft ganz einfache Menschen, die davon betroffen sind und noch nicht gelernt haben, dass man, wenn man online ist, jedes Wort dreimal im Mund umdrehen muss, bevor man es rauslässt. Es zahlen dann viele aus Angst vierstellige Beträge, obwohl ihre Äußerungen mit hoher Sicherheit von der Meinungsfreiheit eigentlich gedeckt wären. Wie kann man diesen Leuten helfen, die wirklich kein Geld für teure Anwälte haben?
Ja, also diese Beträge können durchaus, wenn man so will, existenzbedrohend sein für Personen mit geringem Einkommen, Vermögen. Die Möglichkeit, Verfahrenshilfe zu beantragen, hilft nicht wirklich weiter, da auch dann, wenn man einen Rechtsanwalt beigestellt bekommt, man natürlich dennoch am Ende des Tages zu dieser Entschädigungsleistung verurteilt wird und zum Kostenersatz verurteilt wird. Und das muss man dann erst wieder aus eigener Tasche bezahlen. Und auch wenn man nicht unter das Existenzminimum natürlich gepfändet werden kann, ist das einfach ein Ärgernis und eine Schuld, die einfach dann womöglich jahrelang bestehen bleibt und auch exekutiert werden kann. Also das ist wirklich ein reales Problem. Also die Sanktionswirkung ist derzeit einfach viel, viel zu hoch. Da reden wir nicht wie bei einer Radarstrafe um wenige 100 Euro, die man sich vielleicht noch irgendwie leisten kann, wo man sich ärgert, das bezahlt, aber beim nächsten Mal das einfach nicht mehr tut, sondern da wird oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen in diesem Medienrecht. Das ist das Problem.
Ist das nicht einfach ein Geschäftsmodell geworden? Also in Deutschland ist es ja ganz offensichtlich, dass viele Anwälte ein Geschäft daraus gemacht haben, Abmahnungen an tausende Menschen zu verschicken. Und das geht ja schon seit Jahrzehnten, ist nichts Neues. Ist das legitim oder ist das nicht doch ein Missbrauch des Rechtssystems?
Also ob es legitim ist, ist natürlich eine andere Frage als die Frage, ob es legal ist. Also legal ist es auf jeden Fall. Warum? Einfach aus dem Grund heraus, weil diese Abmahnschreiben natürlich dennoch einen gewissen wahren Kerngehalt dahingehend haben, dass ein Anspruch argumentierbar ist. Also Rechtsanwaltskollegen gehen üblicherweise nicht so weit, wirklich Meinungsäußerungen zu verfolgen, die gar nicht angreifbar sind, die völlig harmlos sind, sondern das sind doch meistens Konstellationen, wo zumindest ein Anspruch argumentierbar ist, vereinfacht gesagt. Ja. Also es gibt schon juristische, gerichtliche Entscheidungen, die ganz klar sagen, Wertungsexzesse sind nicht hinzunehmen. Und dann kann man sich natürlich als Jurist immer die Frage stellen, ist so etwas wie beispielsweise Lügenfritz bereits eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Bundeskanzlers oder auch nicht. Ja, also das heißt, es gibt einen gewissen Wertungsspielraum. Meine Haltung ist ganz klar, natürlich muss das gedeckt sein und ist auch nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ganz klar von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber was nützt denn das, wenn ich dann tatsächlich vor dem Landesgericht bin und mich dort ein Strafrichter entsprechend fragt, ob ich diese Äußerung geteilt habe, ob ich sie selber womöglich formuliert habe und dann verurteilt werde in erster Instanz. Also das heißt, dieses Risiko, dass ich dennoch verurteilt werde, besteht und das nützen einfach viele aus.
Wir haben gesehen, dass in Österreich vor allem viele konservative Menschen betroffen sind. Aber umgekehrt sind das aber auch immer wieder Opfer von Drohungen oder wüsten Beleidigungen von Anhängern der politischen Linken. Was würden Sie sagen? Würden Sie denen empfehlen, hier auch zu klagen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, deshalb, weil natürlich womöglich auf dem Papier der Anspruch besteht und man alle Chancen hat, vor Gericht zu einem positiven Urteil zu kommen, also dass man das sehr wohl auch selbst sanktionieren und abmahnen kann. Also Gerichte sind meiner Erfahrung nach nicht zurückhaltend, nur weil hier eine, sage ich mal, irgendwo ein Konservativer das Opfer war, deshalb dann sozusagen nicht die Sanktion auszusprechen. Aber das Problem ist oft die Frage, kann man sich das Geld dann tatsächlich holen, nämlich vor allem auch den Kostenersatz für den eigenen Anwalt. Der eigene Anwalt wird ja auch, sage ich mal, meistens nicht für Gottes Lohn tätig, sondern erstellt Honorarnoten. Und da kann es dann sein, dass man einfach dann auf dem Geld, das das gekostet hat, aufgrund der Schriftsatzstunden, aufgrund der Verhandlungsstunden, kommen hier auch schnell einmal niedere vierstellige Beträge zusammen. Auch die Gerichtsgebühren muss man vorstrecken als Privatankläger natürlich. Und das ist dann besonders bitter, wenn man dann am Ende des Tages herausfindet, na, jetzt habe ich zwar ein Urteil, aber das bringt mir nichts, weil die Gegenseite, derjenige, der das gepostet hat, ist völlig mittellos. Da wird kein Geld auf absehbare Zeit zu holen sein. Also das ist auch immer die andere Seite, die man berücksichtigen muss.
Eine Frage speziell an Sie als Rechtsanwalt. Ist unsere Gesellschaft nicht generell etwas wehleidig geworden? Also auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt vielleicht gegen Ihr Geschäft zu reden, aber ist es wirklich eine lebenswerte Gesellschaft, wo jeder jeden wegen der kleinsten Lappalie, was die Meinungsäußerung betrifft, klagt?
Ich bin da ganz bei Ihnen. Also Sie bringen mich hier überhaupt in kein Dilemma. Ich wäre der Erste, der wirklich froh ist, das sage ich jetzt auch durchaus als Abgeordneter, wenn man dieses Medienrecht massiv entkriminalisiert. Sprich, das kann es nicht mehr sein, dass so etwas überhaupt vor Strafgerichten verhandelt wird. Sei es jetzt üble Nachreden, sei es Beleidigungen. Es muss aus meiner Sicht schon Konstellationen geben, wo man es vor Zivilgerichten einfach feststellen lassen kann, dass hier jemand etwas Unwahres, nämlich wirklich eine unwahre Tatsachenbehauptung über einen selbst verbreitet hat. Ja, das hat schon eine gewisse Rechtsbereinigungsfunktion. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, also wenn es um irgendwelche Beleidigungen geht oder erkennbare Meinungsäußerungen und auch sehr exzessive Meinungsäußerungen, dann darf man einfach nicht so wehleidig sein. Und vor allem, und da spreche ich wieder die Sanktionsebene an, es kann nicht sein, dass die Sanktion daraus ist, dass man dann um einige tausende Euro erleichtert wird. Ja? Das ist das Problem, sondern man sollte das, wenn überhaupt, eher so in der Sanktionswirkung behandeln wie einen, weiß nicht, Verkehrsübertretung, wo man dann vielleicht einmal von einer Behörde ein Schreiben bekommt, das war nicht in Ordnung, bitte zahlen Sie 50 Euro und damit ist der Fall dokumentiert und erledigt aus unserer Sicht. Das wäre aus meiner Sicht verhältnismäßiger als die Situation, die wir jetzt haben.
Herr Dr. Schilchecker, ich bedanke mich für das hochinteressante und sehr lehrreiche Gespräch für Menschen, die sich an Online-Diskussionen beteiligen und bedanke mich auch, dass Sie mit uns gesprochen haben.
Sehr gerne. Einen schönen Tag wünsche ich.
Es gibt sie, Menschen, die aus dem Grund in den Polizeidienst eintreten, weil sie der Allgemeinheit dienen wollen. Und es wird oft vergessen, Polizisten sind dazu bereit, ihr Leben und ihre Gesundheit zu opfern, um anderen zu helfen. In der Corona-Zeit hat das Ansehen der Polizei stark gelitten. Doch andererseits, aufgrund fataler politischer Entscheidungen werden die Zeiten immer unsicherer und der Ruf nach der Polizei ist beim Anstieg gefährlicher Gewalthandlungen lebensnotwendig. Hier muss man hinzufügen, dass von 2015 bis 2025 die Gewaltdelikte von 67.000 auf 88.000 Fälle gestiegen sind. Das ist eine Zunahme zwischen 30 und 35%. In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, wie schützt eigentlich der Dienstherr, also das Innenministerium, seine Beamten, wenn sie eingreifen müssen? Und wie ist die Stimmung in der Truppe, nachdem wieder Kürzungen angesagt wurden? Dazu spreche ich heute mit Frau Irene Eisenhut. Sie ist 33 Jahre als Polizistin im Dienst, ist Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Auf in Niederösterreich und Nationalratsabgeordnete der FPÖ. Guten Tag, Frau Eisenhut.
Ja, grüß Gott, Herr Heintelmeier.
Frau Eisenhut, die Bundesregierung hat wieder ein neues Doppelbudget vorgelegt und dabei auch Sparmaßnahmen bei der Polizei angekündigt. Was bedeutet das konkret für die Beamten im Dienst, wenn es noch weiter eingespart wird?
Ja, da muss ich vorweg kurz erklären, wie sich eigentlich der Dienstbetrieb derzeit darstellt und wie sich die Stundenleistungen und die Bezahlung im Polizeidienst gestaltet. Eine Vollzeitkraft hat wöchentlich 40 sogenannte Plandienststunden und dazu kommen dann monatlich 28 Journaldienststunden dazu und je nach Bedarf dann darüber hinaus Überstunden. Und aufgrund des massiven bestehenden Personalmangels werden derzeit bereits Überstunden, zumindest an der Basis, ausschließlich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes eingeteilt, um eine Mindestbesetzung gewährleisten zu können. Jetzt ist in den Jahren 2025 und 2026 der Herr Innenminister Kanner hergegangen und streicht insgesamt Überstunden im Gesamtwert von 78 Millionen Euro. Und für 2027-2028 sind dann weitere Einsparungen von 94 Millionen Euro geplant. Das bedeutet natürlich dann weniger Polizisten und Polizistinnen im Dienst, weniger Streifen und durch die weniger Streifen dann wiederum längere Anfahrtswege, längere Anfahrtszeiten und letztlich weniger Sicherheit für die Bevölkerung.
Frau Eisenhut, wenn ich das nochmal wiederhole, sind die Gewaltdelikte innerhalb der letzten 10 Jahre um über 30% gestiegen und gleichzeitig sagen Sie jetzt, dass die Stunden für die Polizisten immer weniger werden. Wenn das so ist, was erzeugt das für eine tägliche Stimmung im Dienst?
Ich habe es bereits beschrieben, dass das Grundübel, wenn man das so nennen darf, also der bestehende Personalmangel ist. Und anstatt diesem Personalmangel entgegenzuwirken, wurden im Jahr 2025 einfach mal 1000 Ausbildungsplanstellen gestrichen. Es werden hunderte Drucker eingezogen und nicht mehr ersetzt. Es gibt Probleme bei der Verfügbarkeit von den Fahrzeugen, bei den Uniformbestellungen im EDV-Bereich. Und der neueste Angriff auf die Motivation, aber auch auf die Geldbörsen der Kolleginnen und Kollegen, das ist das neue Dienstzeitmanagement. Und zwar möchte der Innenminister dieses Dienstzeitmanagement einführen ohne tatsächliche Notwendigkeit. Das dient einzig und allein einem Sparprogramm bei der Polizei, einem Sparprogramm bei der Sicherheit. Es werden Journaldienste gestrichen und Dienste an Wochenenden werden zu Plandiensten. Auch das muss ich kurz erklären. Bis zu 40 Stunden, die dann an den Wochenenden Samstag, Sonntag geleistet werden, werden dann nicht als Überstunden ausbezahlt, sondern als ganz normale Plandienststunden angesehen. Derzeit ist es so, dass es ein solches Plandienstwochenende gibt und Dienste an allen weiteren Wochenenden in Überstunden ausbezahlt werden. Beim neuen Dienstmanagement sind dann mindestens 2 dieser, ich nenne es mal, billigen Wochenenden zu leisten und auch die Möglichkeit, dass weitere Wochenenden mit diesen Plandienststunden angepatzt werden. Und wenn der Innenminister dann dort alles als familienfreundlich beschreibt, dann muss das doch jedem klar sein, dass das alles andere als familienfreundlich ist, weil wann trifft man sich mit Freunden? Wann hat man Zeit für die Familie? Das ist im Regelfall eben genau das Wochenende. Gleichzeitig sollen die sogenannten 24-Stunden-Dienste verboten werden, die aber bei den Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt sind. Ganz einfach erklärt, durch die Streichung der 24-Stunden-Dienste wird es notwendig sein, öfter in den Dienst zu fahren, was natürlich für jeden Einzelnen mit entsprechenden Mehrkosten verbunden sein wird. Und welche Auswirkungen das für die Sicherheit haben wird, kann man jetzt schon am Beispiel Linz sehen. Also es gibt österreichweit 5 Probebezirke, eine davon ist in der Stadt Linz. Und ab 1. September wird es dort so ausschauen, dass in den Nachtstunden 7 von 10 Dienststellen für den Parteienverkehr geschlossen sind. Und zur Stimmung kann man allgemein zusammenfassen, ältere Kollegen, die können es kaum erwarten, endlich in die Pension zu gehen. Und die Jüngeren kündigen bereits jetzt an, die Polizei wieder zu verlassen. sollte dieses Dienstzeitmodell in dieser Form kommen. Wir rechnen mit einer Austrittswelle von bis zu 15%.
Ehrlich gesagt, es freut sich ja jeder Mensch, wenn er Opfer eines Kriminellen wird, wenn die Polizei dann schnell da ist und hilft. Dabei ist es aber für die Polizisten oft notwendig, auch Gewalt einzusetzen. Und es kann auch passieren, dass ein Mensch dabei zu Tode kommt. Jetzt ist in den Medien zu lesen, dass Polizisten, die in Ausübung ihrer Pflicht töten müssen, wegen Mordes angeklagt werden. Warum ist das so und welche Folgen hat das? Das ging doch irgendwie alles ziemlich absurd.
Es ist ja so, dass sich der Dienstgeber immer mit der Fürsorgepflicht rühmt, aber gerade da, wo die Kollegenschaft dringend Unterstützung bräuchte, und zwar rechtliche Unterstützung in Form eines Anwaltes, da ist der Dienstgeber leider Gottes sehr, sehr leise. Es stimmt, dass im Fall eines tödlichen Waffengebrauchs im Dienst von Seiten des Innenministeriums kein Anwalt zur Verfügung gestellt wird. Da steht man tatsächlich schlicht und ergreifend alleine da. Und muss sämtliche Kosten selbst finanzieren. Private Rechtsschutzversicherungen decken solche Fälle nicht. Somit ist der Betroffene auf eine Übernahme der Verfahrenskosten durch eine Gewerkschaft angewiesen oder muss sich schlimmstenfalls alles selbst bezahlen. Wir als freie Exekutivgewerkschaft haben erst kürzlich für zwei Kollegen die Kosten für solche Verfahren übernommen. Aber es wäre doch Aufgabe des Innenministeriums, hier entsprechend der Fürsorgepflicht nachzukommen, auch wenn es ein Geld kostet. Die Staatsanwaltschaften klagen immer das höchstmögliche Delikt an, und das ist im Fall eines Waffengebrauchs mit Todesfolge halt der Mord. Man wird ja wohl keinen Polizisten und keiner Polizistin unterstellen wollen, dass sie in der Früh mit einer Mordabsicht aufstehen und in den Dienst gehen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich schon erwähnen, dass unter Innenminister Kahner sogar eine neue Melde- und Beschwerdestelle eingerichtet wurde, welche dann nochmal überprüft, ob der Polizeibedienstete nicht doch etwas falsch gemacht hat.
Sie sagen also, wenn Polizisten im Dienst, um andere Leben zu retten, töten, dann stehen die jetzt völlig alleine mit einer Mordanklage vor Gericht und haben nicht einmal einen Rechtsschutz. Das heißt, sie müssen sie dann ganz offensichtlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, alles selber bezahlen. Aber das kann sich doch kein Mensch leisten. Angesichts solcher Bedingungen, wer geht dann noch überhaupt zur Polizei?
Ja, es ist aber leider Gottes richtig. Solche Verfahren sind sehr kostenintensiv und dauern mitunter auch sehr lange. Was für den betroffenen Kollegen zusätzlich natürlich auch eine sehr hohe psychische Belastung darstellt. Manche können nach einem solchen Vorfall auch keinen Außendienst mehr machen, ist wieder mit einem Einkommensverlust verbunden. Und schlimmstenfalls kann das für den einen oder anderen tatsächlich existenzbedrohend sein, wenn man entsprechende fixe finanzielle Verpflichtungen hat. Es wird generell immer schwieriger, junge Leute für den Polizeiberuf zu begeistern. Obwohl der Polizeiberuf an und für sich ein schöner Beruf ist, ein vielseitiger Beruf. Und ich habe ihn selbst sehr, sehr gerne und sehr lange ausgeübt an der Basis. Aber aufgrund der steigenden Gefährlichkeit, der Tatsache, dass die Dienstzeiten alles andere als familienfreundlich sind, den geringen Grundgehalt an der Basis, und letztlich auch der geringen Wertschätzung verlassen mittlerweile immer mehr Kolleginnen und Kollegen die Polizei.
Also ich bin ja aufgrund meines Jobs ein sehr intensiver Beobachter der österreichischen Innenpolitik, aber eine öffentliche Diskussion darüber ist mir in den letzten Wochen keine aufgefallen. Gibt es jetzt Bestrebungen, dass diese Situation verbessert, verändert wird? Und welche Parteien engagieren Sie da? Gibt es da überhaupt Abgeordnete, Landeshauptleute, egal auf welcher politischen Ebene sich die Menschen auch da auch bewegen? Gibt es da welche, die sich da engagiert für die Polizisten einsetzen und versuchen, diese missliche Situation irgendwo aufzulösen und Änderungen herbeizuführen?
Also auf der politischen Ebene sehe ich tatsächlich nur die Freiheitliche Partei, die auch den tatsächlichen Willen hat, die Situation zu verbessern. Nicht nur irgendwelche schönen Schlagzeilen produziert in den Medien, sondern dahinter auch Personen stehen, die für das stehen, was sie sagen. In welche Richtung es in einem ÖVP-geführten Innenministerium unter Innenminister Kahner geht, das habe ich ja bereits aufgeführt, und das ist mit Sicherheit die falsche Richtung. Und die derzeitige Richtung ist einfach, man kann es nicht anders beschreiben, mit Vollgas gegen die Wand. Wir brauchen Gesetze und vor allem Handlungsbefugnisse für die Polizistinnen und Polizisten, die eine Handlungssicherheit gewährleisten. Und das Allerwichtigste, einen Dienstgeber, einen Innenminister, der hinter der Kollegenschaft steht. Mir ist vom ehemaligen Innenminister Kiecke ein Satz ganz besonders in Erinnerung geblieben, als er zu einem Kollegen gesagt hat, das Innenministerium ist eure Servicestelle. Und diesen gedanklichen Zugang sehe ich bei keiner der anderen Fraktionen.
Die Polizei, die muss ja regenerieren. Es müssen ja neue, junge Leute nachkommen, wenn die Älteren in Pension gehen. Das heißt, ständige Nachbesetzungen. Wissen die neuen Bewerber, was da auf sie zukommt? Und was sind das dann für Menschen, die sich heutzutage noch unter diesen Bedingungen für den Polizeidienst entscheiden?
Es waren einfach einige Zahlen aus einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ. Im Jahr 2025 wurden 1422 Polizeischüler aufgenommen. Davon haben 544 die Ausbildung wieder verlassen. Im gleichen Zeitraum wurden 798 Kolleginnen und Kollegen pensioniert und weitere 194 Exekutivbeamte sowie 18 Vertragsbedienstete haben gekündigt. In 183 Bediensteten, die wurden dann in Zentralstellen, Direktionen oder Ämtern versetzt, wodurch sich im Jahr 2025 an der Basis ein Minus von 315 Köpfen ergibt. Und da sind jetzt die Versetzungen zu anderen Ministerien oder im aktiven Dienststand Verstorbene noch nicht eingerechnet. Ich denke, diese Zahlen sprechen für sich. Während der Ausbildung kann man sagen, eine Dropout-Rate von in etwa 40%.
Weniger Polizisten, weniger Geld, wenig Rückhalt vom Dienstgeber, Unzufriedenheit, schlechte Stimmung und am Ende auch wenig Obsorge für die Polizisten bei Einsätzen mit Todesfolge. Darüber sprach ich mit Irene Eisenhut. Sie ist die Vorsitzende der Polizeigewerkschaft AUF in Niederösterreich und Nationalratsabgeordnete der FPÖ. Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, die Sorgen der Kolleginnen und Kollegen der Polizei auch in die Öffentlichkeit zu tragen.
Nur etwa jede zweite Integrationsprüfung in Österreich wird derzeit erfolgreich absolviert. Gleichzeitig zeigt sich, dass viele Migranten Sprachkurse und Integrationsmaßnahmen vorzeitig abbrechen oder die erforderlichen Prüfungen mehrfach wiederholen müssen. Ähnliche Entwicklungen wurden bereits vor Jahren in Deutschland beobachtet, wo ebenfalls ein erheblicher Teil der Teilnehmer an den Sprachtests scheiterte. Darüber spreche ich jetzt mit dem Integrations- und Migrationsexperten Evgeny Dönnetz, ehemaliger Bundesrat für die Grünen und ehemaliger Nationalratsabgeordneter der ÖVP.
Danke, Herr Einzelmeier. Grüß Gott und ich freue mich auch für die Einladung.
Was mich ganz am Anfang interessieren würde, wir sprechen ja über die Integrationsprüfungen. Was passiert eigentlich bei diesen Integrationsprüfungen? Ich glaube, das werden viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht wissen, wird sie aber interessieren.
Die Sprachkenntnisse werden abgetestet nach einem vorgegebenen Referenzrahmen, der einheitlich vorgegeben ist, wo es Alphabetisierung A1, A2, B1, B2, C1, C2, also je höher, umso höher das Sprachniveau abgetestet wird. Und wir haben in diesem Bereich eben, wie diese letzte Erhebung da durchgeführt worden ist, sehr viele Probleme.
Und es gibt ja auch Wertefragen.
Es werden in den Sprachkursen nicht nur die Elemente der Sprache vermittelt, sondern auch Wertekurse, Werthaltungen, Gesellschaftsordnung, wie die Gesellschaft bei uns funktioniert, welche Rolle Frauen in unserer Gesellschaft haben und so weiter. Das ist natürlich auch Inhalt und Gegenstand von diesen Deutschkursen.
Das scheint mir ja eine sehr umfangreiche Prüfung zu sein. Jetzt sehen wir aber, dass die Erfolge bei dieser Prüfung sehr schlecht sind. Um die 50% schaffen diese Prüfung nicht und viele müssen deswegen mehrere Male antreten. Ist das ein Beleg dafür, dass die österreichische Integrationspolitik in ihrer jetzigen Form gescheitert ist?
Es ist ein Beleg dafür, dass wir seit Jahren und Jahrzehnten eine Armutszuwanderung von bildungsfernen Menschen haben, die aus welchen Gründen auch immer ihre eigene Muttersprache nicht mehr ordentlich beherrschen oder auch in Schriftform niemals gelernt haben, aufgrund unterschiedlicher Umstände. Wenn man sich anschaut, Afghanistan, da dürfen die Frauen gar keine Schulen besuchen. Wie sollen die dann Deutsch lernen, wenn sie ihre eigene Muttersprache falsetari nicht können, zum Beispiel. Oder ein kriegsgebeuteltes Land wie Syrien, wo jahrzehntelang kein Bildungssystem existent war aufgrund der Kriegswirren, sind sehr viele Menschen auch nicht mal in ihrer eigenen Muttersprache sozusagen beschult worden. Wie sollen dann diese Menschen eine Fremdsprache lernen, geschweige denn ordentlich Deutsch? Und das ist eben eines von vielen Problemen, die hier auftreten, weil wir eben von sehr vielen bildungsfernen Menschen aus einer Armutsmigration eben die Leute bei uns haben. Und dass man die mal auf ein halbwegs annehmbares Niveau bringt, braucht sehr viel Zeit, sehr viel Geld, bedeutet andererseits, dass diese Ressourcen eigentlich für eine Migration, die wir bräuchten, die unser Land braucht, Fachkräfte und so weiter, nicht zur Verfügung stellen können. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Wir reden gerade von einer Gesellschaft, Digitalisierung, Industrie 4.0. Ja, wie sollen denn diese Menschen hier in Österreich ihre Existenz bestreiten können, wenn die grundlegenden Sachen wie Deutsch nicht funktionieren?
Und was passiert jetzt eigentlich mit den Leuten, die diese Wertekurse nicht absolvieren können, diese Prüfung nicht schaffen und manche weigern sich ja auch da überhaupt teilzunehmen und brechen die Kurse ab. Was passiert mit denen? Dürfen die da bleiben oder sagt man denen irgendwann einmal, sie müssen ihre Länder zurückkehren? Toleriert man das oder gibt es Konsequenzen?
Das ist ja das größte Problem eigentlich. Bleibt das alles konsequenzlos. Die Aufenthaltstitel werden verlängert, aber abgeändert. Nur ein konkretes Beispiel. Wir haben seit den 90er Jahren die tschetschenische Community hier in Österreich. Kaum zu integrieren, äußerst problematisches gesellschaftliches Zusammenleben, fast kein Miteinander und trotzdem sind über 30.000 hier in Österreich und prägen das Stadtbild und viele von denen, vor allem die Frauen, können kaum Deutsch und die, die Deutsch können, sind kaum am Arbeitsmarkt präsent, weil eben so patriarchistische Gesellschaftsstrukturen vorhanden sind oder 3-4 Kinder oder noch mehr und wir lassen uns das alles gefallen und mich wundert es nicht, dass dann viele, viele Menschen richtigen Grant auf die Politik haben und auf unsere Politiker, weil sie sehen, dass das eigene Land komplett überfremdet wird, dass sich ganze Stadtteile verändern und die Linke versucht uns das dann auch noch als multikulturelle Bereicherung zu verkaufen und übersieht aber die ganzen Probleme, die mit dieser Armutsmigration von bildungsfernen Personen, meist aus muslimischen Ländern, das muss man auch dazu sagen, mit sich bringt. Und das ist leider Gottes halt dann so, wenn man diesbezüglich Kritik äußert, wird man ja gleich mit der Keule des Rassismus und Rechtsextremismus konfrontiert. Ist auch paradoxerweise schon mir mehrmals in der Vergangenheit passiert und wurde mir entgegengehalten. Aber man kann die Realität sich nicht zurechtrücken, sondern es ist, wie es ist. Und wir haben ein wunderbares Land, aber leider Gottes laufen einige Sachen wirklich ziemlich schief.
Ich versuche das nochmal auf den Punkt zu bringen. Wir haben eine Prüfung. Und egal, ob man bei der Prüfung durchkommt oder nicht, egal, ob man sich für diese Prüfung vorbereitet oder nicht, egal, ob man die Kurse besucht oder nicht, es bleibt völlig konsequenzlos. Es gibt keine Sanktionen, überhaupt nichts.
Was den Aufenthaltstitel betrifft, bleibt es sanktionslos, wenn es sozusagen um den Bezug von Sozialhilfe oder anderen Sozialleistungen geht, kann es schon sein, dass es Auswirkungen hat, wenn man eben dann noch am Nachweis zum Beispiel von einer abgelegten Deutschprüfung bestimmte Leistungen bekommt, aber auf dem Aufenthaltstitel de facto hat es kaum eine Auswirkung, weil wie lässt sich denn sonst erklären, dass bei uns zigtausende von Afghanen, die nicht lesen und schreiben können, trotzdem hier sind, seit 30 Jahren Tschetschenen trotzdem hier sind. Sie werden zwar nie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, weil da muss man sozusagen entsprechende Sprachkenntnisse vorweisen und für den Ersterhalt von Aufenthaltstiteln muss man auch Sprachkenntnisse nachweisen, aber im Endeffekt hat es halt keine Konsequenz, dann wird halt der unbefristete Aufenthaltstitel nur mal befristet ausgestellt, ja, statt, sage ich mal, 5 Jahre dann nur mal jährlich, was auch immer. Das ist die einzige Konsequenz, die es gibt.
Als Soziologe muss ich jetzt auf die gesellschaftliche Ebene kommen. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn es große Gruppen gibt, die dauerhaft sprachlich und auch jetzt sozial nicht integriert sind? Sind es dann diese berühmten Parallelgesellschaften, die sie dann herausbilden?
Ich war gestern zufällig in der Landstraße in Linz, in der Landeshauptstadt von Oberösterreich und bin da durchgegangen und habe eine Gruppe skandierender Menschen gesehen mit albanischen Flaggen und Chorgesängen und die haben auf Albanisch irgendwas skandiert, irgendein Protest. Man hat sie nicht verstanden und ich habe mir gedacht, wenn ich mir als türkischstämmiger Österreicher diese Szenerie anschaue, wo mitten in unserer Landeshauptstadt ein Protestzug stattfindet, da in albanischer Sprache skandiert wird, und das können Sie jetzt für jede Volksgruppe hernehmen, die Türken haben das auch oft genug gemacht, die Kurden haben das oft genug gemacht, und kein Mensch versteht, was die da überhaupt sagen, dann ist das äußerst befremdlich und dann stellt man sich die berechtigte Frage, Alter, wo leben die überhaupt? Ja? Und um was geht's da eigentlich? Das heißt, ja, das gibt es. Wir haben Fehlentwicklungen in Stadtteilen, in Straßenzüge, in so manchen Gebäudekomplexen. Das ist unübersehbar. Das können wir nicht wegreden und das können wir nicht schönreden. Ja? Und es ist ein Fehler der lokalen Politik, es ist ein Fehler der Bundespolitik, der Bundespolitiker, dass sie solche Zustände zulassen. Ja? Und das Fremdenrecht würde genug Mittel hergeben, dass man sozusagen auch aufenthaltsbeendigende Maßnahmen setzt für Leute, die nicht integriert sind. Wir glauben ja immer, dass wir alles integrieren müssen und können. Das ist ein Irrglaube. Ja. Wir wissen mittlerweile, dass in dritter, vierter Generation, jetzt nehmen meine eigenen Landsleute und Anführungszeichen ja türkischstämmige, wo die Kinder in die Schule gehen dann und bei Schuleintritt nicht einmal Deutsch kennen. Dann denke ich mir, was muss in einem Kopf von solchen Leuten vorgehen, dass man in einem Land lebt und nicht einmal die Sprache ihren Kindern mitgeben.
Bei dem, was Sie da schildern, kommt man dann ja automatisch auf die Frage nach den Konsequenzen. Das heißt, sollte man den dauerhaften Aufenthalt in Österreich stärker an nachweisbare Sprachkenntnisse binden?
Wenn wir eine bedarfsorientierte Migrations- und Zuwanderungspolitik hätten, ja, dann würden sich, glaube ich, viele Themen in dieser Form auch gar nicht stellen. Das haben wir aber nicht. Wir haben de facto gerade bei den Rot-Weiß-Rot-Karten plus ein Kontingent, das überhaupt nicht abgeschöpft wird, weil daran erkennt man, dass die gut und bestqualifizierten eigentlich um Österreich einen Bogen machen, aber gerade jene nach Österreich kommen, die wir eigentlich nicht brauchen. Ja? Und die haben wir dann entweder beim AMS sitzen oder in irgendwelche Kurse. Und viele Frauen sind erst gar nicht für den Arbeitsmarkt abrufbar, zum Beispiel Tschetscheninnen, Afghaninnen, Syrerinnen und so weiter, aufgrund der patriarchalen Struktur. Und das ist natürlich ein Problem.
Österreich wird mit der Armutszuwanderung nicht fertig. Darüber habe ich mit dem Migrations- und Integrationsexperten Evgeny Dönnitz gesprochen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ich danke für die Einladung und alles Gute. Thank you.
Die Schlagzeilen der letzten Wochen zeigen ein Problem auf, das schon seit vielen Jahren gärt. Innsbruck, die Hauptstadt Tirols, taucht sowohl bei Gewaltverbrechen immer wieder auf, als auch bei ganz besonderen Auswüchsen linker Wokeness. Zwei Beispiele. Im Freibad ging ein Afghane mit dem Messer auf Security-Mitarbeiter los und ein Gymnasium verkündete stolz, man könne künftig auch in Feminismus maturieren. Und wir haben hier im Österreich-Magazin berichtet, man ist stolz, in Landeskliniken künftig auch Abtreibungen als Privatleistung anbieten zu können. Tirol galt dereinst als Bastion des Konservativismus. Inzwischen schimpft man Innsbruck im Volksmund auch als Linksbruck. Was ist los im Heiligen Land Tirol, 216 Jahre nach Andreas Hofer? Dazu ist bei uns jetzt der ehemalige Politiker Chris Weber zu Gast. Er saß für die Grünen im Gemeinderat, kandidierte später unabhängig als Bürgermeister. Herzlich willkommen, Herr Weber.
Ja, danke fürs Interview. Ich würde sagen, die Innsbrucker wären eigentlich immer noch theoretisch konservativ. Die Tiroler wären theoretisch auch noch konservativ. Das Problem ist, sie werden halt dauernd angelogen und haben immer noch nicht gelernt, dass sie dauernd angelogen werden. Ich sage jetzt nur, der jetzige Bürgermeister Anzengruber ist ja ein ÖVP-Rebell, ein Abtrünniger, der nachher mit seiner eigenen Liste angetreten ist, explizit als bürgerliche Alternative, um die Herrschaft der Grünen zu brechen. Hat in der Stichwahl alle FPÖ-Stimmen abkassiert, ist dann Bürgermeister geworden und noch am Wahlabend ist er dann tanzen gegangen mit die Sozis und mit die Grünen. Ich weiß es, weil ich war dabei. Und wo ich ihm gesagt habe, entschuldige, du weißt schon, wer dich gewählt hat und was die Leute von dir erwarten, dann ist gleich irgend so ein bulliger Security-Typ auf mich zugestürmt, hat mich weggedrängt und meint, oh nein, das wird jetzt nicht verhandelt. Es war von Anfang an geplant, die Leute zu bescheißen. Der Anzengruber ist der Friedrich Merz Innsbrucks und ja, die Leute werden halt belogen und sie haben es immer noch nicht kapiert. Meine Hoffnung ist beim nächsten Mal, haben sie es kapiert und wählen dann gleich die FPÖ und dann ist das Thema erledigt.
Gehen wir kurz zu einem relativ prägnanten Vorfall. Es ging um eine Messergewalttat im Schwimmbad. Das ist bekannt geworden. Ist so ein Vorfall selten oder schon die Normalität in Innsbruck?
Also Innsbruck ist noch nicht so wie Wien, aber also wir haben schon in der Burg, das ist die Ausgemeile bei uns, die Bogenmeile, also das haben wir da schon auch schon gehabt, dass einfach ein Afghane von hinten an einen 0815-Studenten einfach hergeht und ihn von hinten abstift. Also es ist noch nicht so schlimm wie in Wien oder wie in Deutschland, aber es ist jetzt auch nichts absolut Unnormales. Es ist halt das Problem, wenn man die Leute importiert, die ein anderes Verhältnis zu Gewalt und zu Messern haben, dann leben die das halt auch bei uns aus. Also es ist die neue Normalität inzwischen auch in Innsbruck.
Mhm. Und was sagt die Bevölkerung dazu? Gibt es da Proteste? Wird viel darüber geredet? Sind die schwer beeindruckt von dem Ganzen und suchen da nach politischen Alternativen oder ist die Stimmung noch nicht am Kochen, um es einmal so zu sagen?
Ich würde sagen, im privaten Umfeld ist die Stimmung schon dezent am Kochen und die Innsbrucker haben ja nach einer Alternative gesucht und deshalb die bürgerliche Liste Anzengruber gewählt, in der Hoffnung, dass nachher mit dieser grünen Willkommenskultur aufgeräumt wird. Ja, wurden halt wieder belogen. Also nein, die Leute haben die Schnauze voll und ich bin ziemlich sicher, dass sie beim nächsten Wahl das auch in ihrer Wahl zum Ausdruck bringen werden.
Jetzt habe ich die Information bekommen, dass die Tiroler Polizei für viele Gewaltverbrechen inzwischen keine Angaben mehr zur Herkunft von Tatverdächtigen macht, sofern, so sagt man, dies für die Fahndung oder das Verständnis des Falls nicht unmittelbar relevant ist. Was ist Ihrer Meinung nach der Hintergrund dafür?
Naja, also ich bin noch alt genug, dass man früher die Nachrichten gehört, gelesen hat, quasi Kurti irgendwie hat einen Banküberfall begangen. War das Nennen des Namens nie ein Problem. Die Namen wurden nur nicht mehr genannt, seitdem die Namen nicht mehr Kurti, sondern Mohammed heißen. Und die Polizei hat offensichtlich von der Politik die Anweisung bekommen, sie möge in der Bevölkerung quasi kein böses Blut schüren, weil wenn jeden Tag in der DD steht, irgendein Islamist hat jemanden abgestochen und der nächste Moslem hat jemanden vergewaltigt und der nächste hat wieder Mädchen Drogen verkauft, dann kann sein, dass das die Stimmung in der Bevölkerung etwas rascher kippen lässt und das will die Regierung natürlich vermeiden. Zum Thema Rape Gangs, weil in Innsbruck sind jetzt ein paar junge Mädchen an einer Überdosis Drogen gestorben. Das Mustergericht verdammt nach dem, was auch in England war, nämlich kleine Mädchen drogensüchtig machen und sexuell missbrauchen. Die Polizei hat geschrieben, Spekulationen oder pauschale Zuschreibungen zu bestimmten Personengruppen werden seitens der Polizei nicht vorgenommen, weil ich wissen wollte, ob es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Mhm. Man will sich zu Spekulationen und gewissen Personengruppen nicht äußern, aus Gründen, weil es nämlich immer die gleichen Personengruppen sind, was unter der Tuchhand gehalten werden soll.
Das ist in Wien ganz ähnlich, da versucht man das auch, wie Sie sagen, unter der Tuchhand zu halten, mit dem Argument, sonst könnte Panik ausbrechen, aber das nur so, so nebenbei zu Ihrer Information.
Ja.
Es gibt eine weitere Schlagzeile aus Innsbruck, die interessant ist, und zwar gibt es dort das Reitmann-Gymnasium und dort gibt es jetzt Feminismus als Matura-Fach.
Ja.
Ist das nach Schulunterrichtsgesetz überhaupt möglich? Also zumindest scheint mir das als ein sehr erstaunlicher Fall zu sein. Was Ähnliches habe ich bisher noch nicht gehört.
Also es ist vieles möglich. Wir haben ja auch alle gelernt, man muss sich nicht immer an den Buchstaben des Gesetzes halten, wenn man zu den Guten gehört. Und ich schätze mal, also A tut es mir in der Seele weh, weil ich habe am Reitmann maturiert. Wie kann man nur so weit sinken? Und B, die jetzt am Reitmann Feminismus maturieren, die gehen nachher an die Uni Innsbruck und machen ein Doktorat zu Geschlechter und Geschlechterverhältnissen in Transformation. Über die historischen, räumlichen, wechselseitigen Beziehungen, Bedingungen und Auswirkungen, aufbauend auf intersektionalen, kritischen Gender-Studies, die die feministische Theorie, Queer-Studies, Trans-Studies, De-Post- und antikoloniale Studien, es geht noch 5 Zeilen so weiter, das ist jetzt wortwörtlich abgelesen, die Beschreibung eines Doktoratsstudiums an der Uni Innsbruck. Also da fügt sich dann das gut ein, den Matura am Reitmann. Das Problem ist halt, all diese Leute, die bringen Österreich nichts, die kosten nur Geld, die arbeiten nachher in irgendwelchen NGOs oder in irgendwelchen Gleichstellungsbürokratien, verschlingen massenhaft Steuergeld und produzieren nichts, die kosten einfach nur Geld. Aber es passt zum Zeitgeist. Österreich muss ja offensichtlich nichts mehr produzieren, wirtschaftlich herstellen oder irgendwie Profit machen.
Mhm.
Wir widmen uns eher den intersektionalen Gender Studies und tun uns gegenseitig was vorlesen und leben vom Steuergeld. Also ich glaube, so wäre der Plan der Politik. Irrsinn.
Es schaut für mich ganz danach aus, als würde man jetzt an diesem Gymnasium quasi die Schülerinnen und Schüler auf die Woken-Universitäten vorbereiten, damit sie dort leicht Anschluss finden. Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem. Und zwar in Innsbruck tut sich einiges, Sie haben das jetzt sehr schön angedeutet, im Bereich der Drogenkriminalität. Und da soll es eine nordafrikanische Szene geben, die hat sich dort etabliert. Wann war das und wie ist diese Situation heute? Haben da Politik und Polizei darauf reagiert?
Naja, es war einmal 2000, 2005 relativ viel in den Medien, aber verglichen mit dem, wie es heute auf den Straßen zugeht, war es damals harmlos. Reagiert hätte geheißen, dass man die ganzen Nordafrikaner einfach rausschmeißt und sie nicht wieder einreisen lässt. Man hat aber nicht nur sie nicht rausgeschmissen, sondern es sind noch viele, viele Tausende gekommen. Also in Innsbruck wohnen momentan, ich habe mal vor 3 Jahren nachgeschaut, 20.000 Drittstaatsangehörige, das heißt nicht EU-Bürger, das heißt anders übersetzt Araber und Afrikaner. Als diese Nordafrikaner-Szene begonnen hat, waren das noch 100 Leute. Inzwischen haben wir Tausende von denen in der Stadt. Nichts hat sich gebessert, schlimmer ist es geworden.
Das heißt, es wurde nichts getan, um das anzugehen?
Null, null. Die Probleme darf man ja nicht mehr benennen, das wäre ja schon rassistisch.
Ja, das hört man von vielen Seiten.
Mhm.
Sie waren ja selbst in der Grünen Partei engagiert. Können Sie aus dieser Zeit beschreiben, ein bisschen, wie man mit Massenmigration und Gewalt und Verbrechen aus dem migrantischen Milieu dort umgegangen ist?
Punkt A möchte ich mich bei den Österreichern entschuldigen. Wir alle haben Jugendsünden begangen. Man möge mir das verzeihen, dass ich bei den Grünen war, aber ich habe gelernt. Gelernt habe ich spätestens 2015, da wurden ja die Grenzen geöffnet. Und dann gab es einmal danach einen grünen Bundeskongress. Und der ganze Bundeskongress war dafür, die Grenzen wortwörtlich für alle Menschen der Welt offen zu halten. Es darf keinerlei Beschränkungen geben für irgendwelche Personen auf dem Planeten, die alle nach Tirol oder Österreich kommen wollen. Es darf niemand daran gehindert werden, fahrt die Eisenbahn drüber. Ich habe was dagegen gesagt, das war dann ich gegen einen ganzen Saal, war interessant. Aber am interessantesten war, dass danach der Standard genau das Gegenteil geschrieben hat, dass die Grünen eintreten für eine regulierte Migration. Und dann rufe ich die damalige Standardjournalistin an und sage mir, entschuldige, das stimmt so nicht. Ich war da. Die Grünen fordern das exakte Gegenteil einer regulierten Migration. Die fordern offene Grenzen für alle. Sagt sie ja, nein, wieso sollte der Herr Kogler sie denn anlügen? Das glaubt sie jetzt aber nicht. Das sage ich, weil er gewählt werden will. Also die Grünen fordern beinhart offene Grenzen für alle. Die Grünen versuchen zu verschweigen und zu vertuschen, was das für Folgen für die einheimische Bevölkerung hat. Stichwort sexuelle Gewalt, Stichwort Messergewalt. Es soll nicht darüber geredet werden, es soll vertuscht werden und die Medien machen in diesem Spiel eifrig mit.
Dann versuchen die Grünen, das, was sie intern diskutieren, nicht nach außen dringen zu lassen.
Also genau, den Leuten sagen sie vor allem vor der Wahl, na eben, wir schauen, dass nur Fachkräfte ins Land kommen und wir kontrollieren hart und natürlich sind wir für Abschiebungen, bla 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 von Straftätern und so weiter und so fort. Schmarrn. Am ganzen Bundeskongress war kein einziger außer mir für irgendeine Art der Regulierung der Migration, nicht eine Person. Offene Grenzen für den ganzen Planeten, wortwörtlich, für jeden.
Das ist zumindest bemerkenswert. Abschließend die Zukunftsfrage.
Ja.
Wie ist Ihre Zukunftsprognose jetzt für Innsbruck? Gibt es eine Chance, dass sich dort etwas ändert?
Also ich hoffe, dass in Tirol und in Innsbruck bei der nächsten Wahl dann einfach die FPÖ mit absoluter Mehrheit an die Macht kommt, dass sie keine Koalitionen mehr braucht. Und es müsste einfach aufgehört werden, den Asylanten Geld zu zahlen, dann wird ein Großteil schon einmal von selber wieder gehen. Es müsste an den Grenzen kontrolliert werden, das ist ja nicht so schwer, wir haben ein Bundesheer. Es wäre machbar, die Leute zu remigrieren. Norwegen schafft es ja auch, aber die anderen Parteien, bis auf die FPÖ, wollen halt nicht. Also meine Prognose, entweder schafft die FPÖ demnächst die absolute und versucht es in den Griff zu kriegen, oder es wird in Österreich in 15 Jahren nicht mehr Österreich sein.
Ich danke Ihnen, Herr Weber, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich danke Ihnen für das sehr informative Gespräch.
Sehr gerne. Danke für Ihre Zeit.
Sie hörten die neueste Ausgabe des Österreich-Magazins bei Kontrafunk. Die redaktionelle Arbeit besorgte Florian Machl. Für die Technik war Thomas Hoffmann zuständig und am Mikrofon war für Sie Bernhard Heinzelmeier. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.